wir nie, was uns geschenkt ist, beim Überblick über diese sieben Gleichnisse, sehen wir hinein in das Herz unseres Gottes, das aller Geschöpfe schont, verbirgt in seiner Liebe, es leider seinem Volk Israel, der Messias ist nach Jerusalem, zu seinem Volk Israel gekommen, diese bis jetzt verborgenen Dinge nur in Gleichnissen aussprechen kann, damit ihr Gericht nicht mehr schrecklicher werde, und dürfen nun hineinschauen noch in einen Zusammenhang. Ich habe keine Zeit. Warum sagst du mir jetzt das? Ich erzähle. Jesus wird die ganze Nacht verhört aufgrund dessen, weil Judas seinen geheimen Ort im Garten, Semka, verraten hatte, überliefert hatte. Und jetzt lesen wir da, Judas sah, was geschah. Da gereute es ihn, und er ging hin, nahm die 30 Silberlinge zu den hohen Priestern und sprach, ich habe unschuldig Blut überliefert. Bitte, nehmt das durch. Ich kann es nicht mehr halten. Ich habe unschuldig Blut überliefert. Kannte er seinen Herrn ein wenig also? Das erste Wort im ganzen Neuen Testament. Unschuldig. Und der Römer, der anderen Seite, ich finde keine Schuld an ihm. Zwei Exponenten, einer aus Israel, aus Juda, und der andere aus den Nationen von Rom. Was sagen die? Was geht das uns an, sieh du zu? Was macht er? Genau wie in Sacharja 11 drin steht, dann nimmt er die Silberlinge und wirft sie über Köpfe weg in den Tempel. Manchlich haben die Silberlinge aus ihrem eigenen Sack ausgehändigt. So. Als Judas, da gerallte es ihn, nahm die Silberlinge, brachte sie zurück, warf sie über Köpfe in den Tempel und ging hin. Nein, es heißt es noch. Er bekannte, ich habe unschuldig Blut überliefert und hat das Blutgeld, wie die Priester sagen, zurückgegeben. Also, hat Judas seine Sünde bekannt? Hat er sie bereut? Er gereut es. Hat sie bekannt. Und hat das Unrechtmäßige zurückgegeben. Was fehlt jetzt noch? Wer seine Sünde bekennt und lässt, ist da Gott gerecht? Wie steht geschrieben? Dass er ihm die Sünde vergibt. Bitte?
Er wird Barmherzigkeit erlangen.
Sprüche 28. Er geht hin und er hängt sich. So. Wir dürfen da nicht stehen bleiben, ich darf nur sagen. Petrus, der mit einem Schwur seinen Herrn verleugnet hatte, wenn ich diesen Menschen kenne, verfluche ich mich mit einem Schwur. So. Petrus, welche Sünde von beiden war größer? Ich wage nicht ein Urteil zu geben. Können wir mal stille werden vor Gott damit. Und er ging und er hängte sich, das wage ich nur eines zu sagen. Da ging er hin und richtete sich selbst. Ich elender Mensch, ich bin nicht mehr würdig, dass mich der Erdboden trägt. So. So. Wer wagt, einen Stein aufzuheben, um auf Judas zu werfen? Wer wagt es? sozusagen alle Menschen und kaum ist ein einziger Gläubiger vorerst ausgenommen. Ja. Ich komme zurück, was wir für Wunder erleben werden vor dem Richterstuhl Christi. Was da alles offenbar werden wird. Wie wunderbar es im Herzen unseres Hauptes aussieht, wenn er richtet. So, jetzt aber ganz rasch. Wir haben durch die Gleichnisse immer gehört, säte Samen auf seinen Acker, im Acker verborgenen Schatz, und Acker ist die ganze Welt. So. Die hohen Priester, die 30 Silberlinge im Heiligtum liegen, sind in Verlegenheit, halten Rat, was sollen wir damit machen? Und sagen als Propheten vor Widerwillen, wir können es unmöglich da im Heiligtum lassen, weil es der Preis des Blutes ist. Sind das Propheten? War es der Preis des Blutes? Dargestellt. Sie halten Rat und beschließen einen großartigen Rat. Wir kaufen um diesen Preis des Blutes den Acker des Töpfers zum Begräbnis für die Fremdlinge. Was ist der Acker? Ganze Welt an. Wurde das gekauft um den Preis des Blutes? Wem gehört der Acker? Dem Töpfer. Und wer ist der Töpfer? Sehr einfach im Deutschen, der Schöpfer. Ne? Menschensohn, gehe hinab ins Haus des Töpfers, das ist Gott. Der da auf der Drehscheibe das ganze Weltall bildet und sich drehen lässt. Auf all den Drehscheiben im Weltall. Im Kosmos. Nun, also. Und sie kauften um den Preis des Blutes, wie sie das bezeichneten, den Acker des Töpfers zum Begräbnis für die Fremdlinge. Ist nicht unser ganzes Weltall heute ein Riesenfriedhof, eine Riesenbegräbnisstätte für Geister und für Menschen. Denn es steht geschrieben, auch ihr Götter und ihr Söhne des Höchsten, ihr alle werdet sterben wie ein Mensch, wenn die Gerichte über euch kommen und zum Begräbnis für die Fremdlinge. Also ein großer Gottesacker. Denn Engel und Menschen alle haben sich jeder auf seine Weise dem Leben Gottes entfremdet. Nicht zu machen. Alles Fremdlinge, die umkommen. Aber wem gehört dieser Gottesacker? Das war zweimal rechtmäßig. Dem Gott, der das Nichtseinende ruft, wie wenn es da wäre, und der verheißen hat, gleich wie sie alle in Adam, was die Menschen betrifft, sterben, werden sie alle in Christo lebendig gemacht werden, ein jeder zu seiner Zeit. Halleluja, Amen. Wir haben in einem der Gebete gehört, dass der Herr unsere Herzen öffnen möge. Und da ist es köstlich zu beachten, dass wir lesen in Philippi, da tat der Herr der Lydia das Herz auf. Da habe ich lange Jahre gedacht, das möchte ich auch mal erleben. Da muss es einem ja der Himmel offen und weiß was los und herrlich sein. Nein, sehr einfach. Einfach weiterlesen. So, dass sie auf das von Paulus geredete Wort Acht gab. Das ist so einfach. Können wir auf das von uns Brüdern geredete Wort Acht geben? Nur wenn der Herr die Herzen geöffnet hat. Also das Wunder ist schon geschehen. Ganz wunderbar. Einfach. Wir haben da gesungen. Wäre auch was für mich. Wo ist das da? Ja. geht's auch hin an Abgrundsrande, wo man fürchtet hinzuschauen. Hat mir eine Schwester mal angerufen. Ja, also bei uns sieht's jetzt so schrecklich, so unheimlich aus, wie auf einem Grat und auf beiden Seiten geht's steil runter. Ja. Ich staune immer hinterher, was ich wagte, als Antwort durchs Telefon zurückzugeben. Ah, liebe Schwester, jetzt genieß doch mal die wunderbare Aussicht. Ja. Oh, oh.
Du wärst der Mann für die Telefonscheitung.
Ja. Ja, und tatsächlich, die Schwester sagte, von dem Augenblick war alles, der ganze Bann weg. So. Also, bitte. Unter dem Thema Gleichnisse Jesu kommen wir nun an jenes Gleichnis, das, wie ich sagen hörte, das Kreuz der Ausleger ist. Nun, wir sollen ja unser Kreuz auf uns nehmen. Besonders in dem Fall.
Ja. Und dann geht's durch Kreuz zur Herrlichkeit.
Ja, ja, genau. Und wenn man schon immer wieder betont, dass uns durch den Geist der Weisheit und der Gnade Gottes wir befähigt sind, Dinge zu sehen, die kein Auge gesehen hat, kein Ohr gehört, in keines Menschen Herz gekommen sind, dass Gott uns gerade solche Dinge geoffenbart hat. Und der Herr, schreibt Paulus dem Timotheus, wird dir Verständnis geben in allen Dingen. Und dann gibt es noch ein Wort vorerst auf Paulus und seine Mitarbeiter gezielt, aber wir sollen ja seine Nachahmer sein. Dafür halte man uns als Unterruderer Christi, Galeerensträflinge, einerseits und Haushalter der Geheimnisse Gottes. Ein Haushalter müsste also wissen, wie viele Räume es in dem Hause gibt, das er zu verwalten hat, als Minimum. Also wie viele Geheimnisse Gottes es gibt und dann die Geheimnisse selbst ergründen können, verwalten können. Wir schlagen auf Lukas 16. Lukas 16. Von Vers 1 an. Er aber sprach auch zu seinen Jüngern, es war ein gewisser reicher Mensch, so steht im Griechischen, Elberfelder erlauben sich Mann zu übersetzen, Anthropos. Es war ein gewisser reicher Mensch, der einen Verwalter hatte. Und dieser wurde bei ihm angeklagt, als verschwende er seine Habe, nämlich die Habe des Herrn. Und er rief ihn und sprach zu ihm, was ist dies, das ich von dir höre? Lege Rechnung von deiner Verwaltung ab. Denn du wirst nicht mehr Verwalter sein können. Lege Rechnung von deiner Verwaltung ab. Da lesen wir im griechischen Text, lege Logos ab von deiner Verwaltung. Da haben wir den Beweis,
Solcher gibt es viele im Neuen Testament, dass das griechische Wort Logos, das leider nur bekannt ist mit dem deutschen Begriff, war es sehr richtig, Wort, Logos, gleich Wort. Das griechische Wort Logos bedeutet aber genauso schwergewichtig und bedeutsam das Wort Logos, Rechnung. Das Wort Gottes ist gleichzeitig die Rechnung Gottes. Vom Kostenvoranschlag über die Baujournale bis zur Schlussabrechnung. Das Wort Gottes, die Rechnung Gottes. Stimmt eine Rechnung einer Riesenweltfirma, wenn 5 Pfennige zu viel sind oder fehlen? Stimmt dann eine Rechnung, die in die Milliarden geht? Stimmt sie dann?
Nein.
Wenn 1 Pfennig fehlt? Oder wenn 1 Heller fehlen würde, zum Beispiel der Adolf? Ne? Da würde die Rechnung sicher nicht stimmen. Ne? Also. Die Schrift kennt auch ganz genau, besonders durch den bilanzfähigen Buchhalter Paulus, Apostel Paulus, Soll und Haben, Gewinn- und Verlustrechnung von Format. Hierher zurück. Lege Rechnung ab von deiner Verwaltung. Er hätte übrigens genauso sagen können, anstatt lege Rechnung ab, ich ziehe dich jetzt zur Verantwortung. Nicht? Wäre das Gleiche. Da steckt das Wort auch drin, nicht? Logos. Ne? Denn du wirst nicht mehr Verwalter sein können. Der Verwalter aber sprach bei sich selbst. Ja, wer kann jetzt wissen, was der bei sich selbst da drin gesprochen hat? Ne? Ja, der Mensch da. Wir haben ihn kennengelernt. Ne? Der Mensch, das ist des Menschen Sohn oder Gott, der Vater. Der Originalmensch. Der Verwalter aber sprach bei sich selbst, was soll ich tun? Denn mein Herr nimmt mir die Verwaltung ab. Also in der Hinsicht ist die Sache klar. Er überlegt, zu graben vermag ich nicht, zu betteln schäme ich mich. 2 markante Dinge, die uns sagen können, zu graben vermag ich nicht. Da ist offensichtlich ein hochintellektueller Typ, ne? Der nicht Handarbeit tun kann. 2, zu betteln schäme ich mich, ein ganz vornehmer Herr. Ne? Ich weiß, was ich tun werde. Dass ich tun werde, auf dass sie mich, wenn ich meiner Verwaltung enthoben bin, in ihre Häuser aufnehmen. Also kaum überlegt, hat er schon. Ich weiß, was ich tun will. Auf dass sie mich, wenn ich der Verwaltung enthoben bin, in ihre Häuser aufnehmen. Und er rief jeden Einzelnen, der Schuldner seines Herrn herzu, in der Gegenwart des Herrn, und sprach zu dem Ersten, wie viel bist du meinem Herrn schuldig? Der aber sprach, 100 Bat Öl. Und er sprach zu ihm, nimm deinen Schuldbrief und setze dich flugs hin und schreibe 50 Bat Öl. Kommt der Zweite. Zudem spricht er, du aber, wie viel bist du schuldig? Der sprach, 100 Kor Weizen. Und er spricht zu ihm, nimm deinen Schuldbrief und schreibe 80 Kor Weizen. Und jetzt kommt das Sonderbare. Und der Herr lobte den Haushalter der Ungerechtigkeit. So steht da, nicht nur ungerechte Haushalter, gibt es genug auf unserem Erdenrum. Aber Haushalter der Ungerechtigkeit gibt es nur einen. Auf Einzahl her. Nur einen. Und der Herr lobte den Haushalter der Ungerechtigkeit nicht, weil er sich alles Mögliche geleistet hat, wie wir sehen werden, sondern weil er klug gehandelt hatte. Und das, den Begriff klug und Klugheit müssen wir natürlich etwas näher ansehen dann. Und er fährt weiter, etwa, sagt der Herr Jesus, denn die Söhne dieses Zeitalters. So, eine Gelegenheit, liebe Geschwister, wie unsere teure Elberfelder Übersetzung umgeht mit ein und demselben griechischen Wort, etwa in 5 bis 7 verschiedenen deutschen Begriffen übersetzt. Zum Beispiel hier, denn die Söhne dieser Welt sind klüger als die Söhne des Lichts. Wir verstehen. Der Sinn ist wohl da, nicht? Heißt aber im Griechischen, die Söhne dieses Zeitalters müsste im Deutschen wiedergegeben werden, heißt im Griechischen, die Söhne dieses Äons. Jetzt müssten sie konsequenterweise übersetzen, die Söhne dieser Ewigkeit. Na bitte. Also ihr könnt merken, dass im Griechischen Äon und Äonisch nie Unendlichkeit bedeutet. Also ewiges Gericht heißt nicht unendliches Gericht.
Luther hat das in 9-facher Weise übersetzt.
Sogar.
Ja. Hm. 8-fach und so und so viele Male überhaupt nicht.
Aha. Denn die Söhne dieses Zeitalters, das ist richtig, dieser Weltzeit. Äon ist ein Zeitbegriff mit einem Anfang und einem Ende. Und da es viele Zeitalter, viele Äonen gibt im Neuen Testament, ist klar, dass jeder Einzelne nicht unendlich sein kann und alle zusammen nicht unendlich sein können. Denn die Söhne dieses Zeitalters sind klüger als die Söhne des Lichts gegen ihr eigenes Geschlecht, ihre eigenen Leute. Und ich sage euch, jetzt Jesus, und ich sage euch, wem? Meinen Jüngern. Und ich sage euch, machet euch Freunde mit dem Mammon der Ungerechtigkeit. Nicht ungerechten Mammon, sondern mit dem Mammon der Ungerechtigkeit sage ich euch, meinen Freunden, machet euch Freunde damit. Auf das, das ist ein feiner Gegensatz oder Abänderung zum ersten des Haushalters, auf das, wenn er, der Mammon der Ungerechtigkeit, zu Ende geht, geht er einmal zu Ende. Das müssen wir nur bei Jakobus lesen. Heulet ihr Reichen, euer Gold ist verrostet und euer Silber aufgelöst und so weiter. Und ich sage euch, macht euch Freunde mit dem Mammon der Ungerechtigkeit, auf das, wenn er, der Mammon, zu Ende geht, sie euch aufnehmen, jetzt nicht in ihre Häuser, sondern in die ewigen Hütten. Das ist das Wort Jesu. Ne? Vorher das Wort des Haushalters heißt, auf das sie mich aufnehmen in ihre Häuser. Ist das ein Unterschied? Mhm. Auf das sie euch aufnehmen in die ewigen Hütten. Wer im Geringsten treu ist, ist auch in vielem treu, und wer im Geringsten ungerecht ist, ist auch in vielem ungerecht. Wenn ihr nun in dem ungerechten Mammon, dem Mammon der Ungerechtigkeit, nicht treu gewesen seid, wer wird euch das Wahrhaftige anvertrauen? Und wenn ihr in dem Fremden nicht treu gewesen seid, wer wird euch das Eure gegeben? Kein Hausknecht kann zwei Herren dienen. Denn entweder wird er den einen hassen, den anderen lieben, oder er wird dem einen anhangen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Dies alles hörten aber die Pharisäer, welche geldliebend waren. Und sie verhöhnten ihn, machten sich lächerlich über ihn. Und er sprach zu ihnen, ihr seid es, die sich selbst rechtfertigen vor den Menschen. Selbstgerechte. Gott aber kennt eure Herzen. Aha. Auf was sieht Gott allein? Ich bleibe hier im Moment stehen. Erwähne ein kurzes Wort in Jesaja 11, wo Christus vorgestellt wird als der Träger des Geistes Gottes. In siebenfältiger Weise. Und dann heißt es, sein Wohlgefallen ist am Geist der Gottesfurcht. Und dann wird von ihm, von Christus gesagt, er wird nicht richten nach dem Sehen seiner Augen und nicht recht sprechen nach dem Hören seiner Ohren. Ja. Wie will er dann noch richten und recht sprechen? Antwort, so wie er die Herzen kennt, die er nach schwerster Forschungsarbeit erkannt hat, wie es da drin aussieht. Das hat Gott schon erkannt, sofort, oder natürlich schon auf Vorgrundlegung der Welt, bei aller Forschungsarbeit, die er durchgeführt hat, dass nach dem Fall der ersten Menschen das Herz des Menschen wie aussieht, das Dichten und Trachten des menschlichen Herzens ist nur böse von Jugend auf den ganzen Tag. Er richtet so, wie er die Herzen kennengelernt hat, nachdem er die Entwürfe da drin und das Dichten und Trachten erforscht hat. Und dann weiß er, der Geist selbst, der unsere Herzen erforscht, weiß, wie wir es meinen. Aber erst wann weiß er es? Nachdem er unsere Herzen erforscht hat. Das heißt, auch Gott selber weiß vorerst nicht, was wir da drin alles kombinieren, überlegen und dichten und trachten und produzieren und entwickeln. Weil geschrieben steht, die Entwürfe des Herzens sind Sache des Menschen. Da drin kann ich wollen, was ich will und tun und lassen, was ich will. Also beeinflusst mich Gott in keiner Weise. Ist Gott dann gerecht, wenn er nur dort richtet, wo ich etwas dafür kann? Ja, bitte. Wo ich volle Verantwortung trage, hundertprozentig. So gerecht ist Gott. Gott aber kennt eure Herzen, denn was unter den Menschen hoch ist, gibt es solche Dinge, und weiß wie viel, ist ein Gräuel vor Gott. Das kann man mal staunen und hören und zu Herzen nehmen. Das Gesetz und die Propheten gehen bis auf Johannes. So. Von da ab wird das Evangelium des Reiches Gottes verkündet. Und jeder dringt mit Gewalt hinein. Das heißt, jeder dringt mit Gewalt hinein. Habe ich eine Auslegung gehört, ich war noch jung im Glauben. Also wer nicht Gewalt anwendet, um ins Reich Gottes hineinzukommen, kommt nicht hinein.
So. Großartig. Das habe ich auch gehört.
Ach, auch gehört?
Ja, ja.
Furchtbar.
Ja, ja.
Das heißt, gewaltmenschigen Menschen vergewaltigen sich am Reich Gottes. Ja. Reißen es an sich und den wirklichen Gott gewählten Verwalter oder Darsteller des Reiches Gottes, den hassen sie als Rivalen und bringen den um und schaffen den beiseite. So. Das sind die hohen Priester und die Schriftgelehrten und die Gesetzeslehrer und die Sadduzäer und Pharisäer und Sadduzäer und die Ältesten und wie die Gesellschaft heißen mag. Die haben das Reich Gottes, der Reich der Himmel, das ist, sind ja die, die ihre eigenen über frommen Überlegungen ins Wort Gottes als Sauerteig hineingemischt haben und dann das serviert als das Wort Gottes, so wie es ihnen gepasst hat. Und das sind die Herren, die das Reich Gottes an sich gerissen haben. Da. Gewaltmenschen. Wie eine Frau vergewaltigt werden kann, das ist der Sinn dieses Wortes im Griechen. Die vergewaltigen das Reich Gottes, indem sie es gewaltsam an sich reißen. So, wir haben jetzt wie so mit Vers 18, 17 gelesen und kehren zurück zum Gleichnis selbst. Der gewisse Mensch, der Reiche, ist wieder Gott. Er hatte einen Verwalter. Wir haben schon darauf hingewiesen, das ist Einzahl. Und dieser wurde bei ihm angeklagt, als verschwende er seine Herde. Offensichtlich waren die Anklagen so klar, unmissverständlich, dass Gott, als er ihn zur Rechenschaft zog, so deutlich sich verhalten und gesprochen hat, dass der Verwalter gleich erkannte, also hat gar keinen Wert, sich da noch auskneifen zu wollen oder sich da rechtfertigen zu wollen. Dieser wurde bei ihm angeklagt, als verschwende er seine Habe. Das heißt, offenbar hat er sich in seinem gesamten Lebensstandard so bewegt, dass jedermann dachte, ja nur, also ein schönes Salär hat er schon, aber unmöglich, was er sich da leistet. Nicht? Da stimmt etwas nicht. Was ist dies, das ich von dir höre? Lege er Rechnung von deiner Verwaltung ab, denn du wirst nicht mehr Verwalter sein können. Hausverwalter. Ein Hausverwalter steht da. Oikonomos. Wir beachten Lukas 12, Vers 42. Noch ein Gleichnis, Vers 41, Vers 42. Der Herr aber sprach, wer ist nun der treue und kluge Hausverwalter? Aha. Dann stimmt alles. Wer ist nun der treue und kluge Verwalter? Mit dem wir es jetzt zu tun haben, der war nicht nur klug, der war sehr klug, so steht es in Griechenland. Der Herr lobte den Haushalter der Ungerechtigkeit, weil er also sehr klug, maximal, raffiniert klug gehandelt hatte. Welchen der Herr über sein Gesinde setzen wird und ihm die zugemessene, um ihm dem Gesinde die zugemessene Speise zur rechten Zeit zu geben. Die Stelle, dass wir als Verwalter der Geheimnisse Gottes dastehen dürfen, sollten. 1. Korinther 4, Vers 1 und Vers 2. Und dann heißt dort, und von einem Verwalter wird nur eines erwartet, dass er treu ist. Und gerade da hat es nicht nur gefehlt, sondern da hat sich dieser Verwalter der Ungerechtigkeit maximal wieder göttlich verhalten. Wir denken an ein Wort, Epheser 1, Vers 10, da ist die Rede von der Verwaltung der Fülle der Zeiten. Ja, die führt Gott durch Jesus Christus durch, aber auch uns durch uns. Die Verwaltung der Fülle der Zeiten. Wunderbare Ehre, eine solche einen solchen Beruf, eine solche Berufung zu haben. Epheser 3, Vers 2, da ist die Rede von der Verwaltung der Gnade Gottes durch Jesus Christus und durch uns. Kolosser 1, Vers 25, das ist immer das Wort, wie hier, Hausverwalter, Hausverwaltung, die Verwaltung Gottes, die Gott dem Apostel Paulus übergeben hat, ihm persönlich. So. Denn du wirst nicht mehr Verwalter sein können. Wir kommen auf alles zurück, bei den einzelnen Aussagen. Der Verwalter aber sprach bei sich selbst, was soll ich tun? Denn mein Herr nimmt mir die Verwaltung ab. Situation klar. Zu graben vermag ich nicht, ein intellektueller Mann. Zu betteln schäme ich mich. Vornehm, hochgeehrt. Ich weiß, was ich tun werde, auf dass sie mich, wenn ich der Verwaltung entlassen bin, in ihre Häuser aufnehmen. Wer sind hier die Sie? Das sind die Schuldner des Herrn. Die Schuldner des Herrn. Ja, aha, da lacht schon einer, er hat es gemerkt. Und er rief jeden Einzelnen. Das ist also nicht gleich alle zusammen und gesagt, irgendwie disponiert da, sondern jeden Einzelnen. Da dürfen alle anderen also nicht wissen, was er da verfügt. Nicht? Jeden Einzelnen der Schuldner seines Herrn. Also ihm sind sie nicht schuldig, ne? Sind alles dem Herrn schuldig. Er ist nur der Verwalter. Und sprach zu dem Ersten, wie viel bist du meinem Herrn schuldig? Der sprach, 100 Bat Öl. Und er sprach zu ihm, nimm deinen Schuldbrief und setze dich flugs hin und schreibe 50. Eigenartig, was er sich erlaubt. In der Gegenwart des Herrn. Zusammenhang ist ganz klar. Der reduziert die Schuld um 50%. Bei dem Ersten reduziert er die Schuld um 50%. Kommt der Zweite, du aber, wie viel bist du schuldig? Der sprach 100 Kor Weizen, also die Total, das Totalmaß ist gleich, nur andere Qualität. Öl, 4 Weizen. Was sagt er dem? Nimm deinen Schuldbrief und schreibe nicht mehr 100, sondern reduziert jetzt um 20% beim Zweiten auf 80. Das heißt also weiterhin, wenn noch andere gekommen sind, nicht? Von Fall zu Fall hat er beliebig und beliebige Prozent, verschiedene Prozent reduziert. Und jetzt schon, Vers 8, sind wir schon so weit. Und der Herr lobte den Haushalter der Ungerechtigkeit, weil er sehr klug gehandelt hatte. Weil er sehr klug gehandelt hatte. Jetzt ist für uns das Nächste, dass wir wahrnehmen können, was versteht unser Gotteswort unter dem Begriff Klugheit und klug sein. Sprüche 8, Vers 12. Ich, Weisheit, bewohne die Klugheit und finde die Erkenntnis der besonnenen Erwägungen. Großartig. Wer ist die Weisheit, die hier spricht? Ich bin die Weisheit? Christus. Ganz Kapitel 8. Wo wohnt also Jesus Christus in, als personifizierte Weisheit? Wo ist er zu Hause? In der Klugheit. Ich, Weisheit, bewohne die Klugheit. Gleichsam der Tempel Gottes, wo Gott wohnt, er ist der Bewohner, Jesus Christus, und der Tempel ist das Wunderbare, wo er sich nur zu Hause fühlt, ne? In der Klugheit. So. Möchten wir zu welchen fünf Jungfrauen möchten wir denn gehören? Ja, alle lachen, erübrigt eine weitere Antwort, nicht? Genau das gleiche Wort wie hier. Da er sehr klug gehandelt hatte, das gleiche griechische Wort wie bei den klugen Jungfrauen, den fünf. Was merken wir schon jetzt bei den beiden Zeugnissen? Klugheit und Klugsein ist ein hochwertiger Begriff vor Gott und in Gott. Und dann empfiehlt uns der Herr Jesus ja noch etwas. Wie klug sollen denn wir sein? Was? Was? Ja. Seid klug wie die Schlangen, aber ohne falsch wie die Tauben. Ja, warum sollen wir so klug sein, ich sage jetzt mindestens, ne, wie die Schlangen? Ja. Damit wir ihre Klugheit, die sie zu Hinterlist verwandelt hat, missbraucht, durchschauen können. Denn seine Methoden und seine raffinierten Art und Weisen, uns zu überfordern, steht so geschrieben von Satan, ja, jawohl, uns zu überfordern, ihn durchschauen können und ihn zum Schweigen bringen können. Noch einmal, was Klugheit vermag. Ich bewohne die Klugheit und finde in der Klugheit Erkenntnis der besonnenen Erwägungen. Also, diese Funktionen hier, die haben bei dem Haushalt der Ungerechtigkeit in hundertprozentiger Weise funktioniert. Erkenntnis der besonnenen Erwägungen. Immerhin sagt Jesus, vorerst, meine lieben Jünger, sind die Söhne dieses Zeitalters, wer ist denn der Gott dieses Zeitalters? Wer? Warum sagt ihr das nicht kräftig laut? Wer ist der Gott und Fürst dieses Zeitalters? Das ist Satan.
Ich sage lieber Jesus, anstatt Satan. Ich spreche den Namen Jesus lieber aus.
Naja, aber da gilt es einmal Stellung zu beziehen, nicht? Ja. Weiche von mir, Satan, deutlich. Nun, er lobte den Haushalter der Ungerechtigkeit, weil er sehr klug gehandelt hatte. Und fügt hinzu, denn die Söhne dieses Zeitalters sind klüger als die Söhne des Lichts. Wir haben ja hören dürfen, ihr aber, ihr seid nicht von der Welt, dass euch der Tag oder das Kommen Jesu wie ein Dieb übergreife, sondern ihr seid Söhne des Lichts, ihr seid vom Tage, euch ist alles klar. Ne? Und wer am Tage wandelt, der stößt nicht an. Der stößt sich gar nicht, ne? An allem Möglichen. Die Söhne dieses Zeitalters sind klüger als die Söhne. Die Söhne dieses Zeitalters sind klüger als die Söhne des Lichts gegen ihr eigenes Geschlecht. Jetzt ein Wort. Zum Glück kommt mir das gerade noch in den Sinn. Epheser 1, Vers 8, da steht im Griechen das gleiche Wort Klugheit. Haben die Elberfelder nicht gewagt zu übersetzen. War zu gefährlich, offenbar. Epheser 1, Vers 8. Lesen Vers 7. In welchem Christus wir die Erlösung haben durch sein Blut, die Vergebung der Vergehungen nach dem Reichtum seiner Gnade, welche er gegen uns hat überströmen lassen in aller Weisheit und Klugheit. Haben die Elberfelder gefunden, ja, das fällt gerade noch, dass die Formeln auch noch so klug werden wie der Haushalt, nicht wahr? Irgendwie so etwas, nicht?
Luther hat es aber...
Bitte, gehört nach dem Worte Gottes Weisheit und Klugheit zusammen. Ich, Weisheit, bewohne die Klugheit, nicht? Müssen wir noch Angst haben vor Klugheit, nein? Sollen wir so klug sein wie die Schlangen? Mindestens, nicht? Aber ohne falsch wie die Tauben. Noch einmal Vers 8. Gnade, welche er gegen uns hat überströmen lassen in aller Weisheit und Klugheit, indem er uns kundgetan hat das Geheimnis seines Willens. Aber nur in aller Weisheit und Klugheit. Und jetzt kommt die Aussage Jesu an seine Jünger, Vers 9. Und ich sage euch, machet euch Freunde mit dem Mammon der Ungerechtigkeit, auf dass, wenn er zu Ende geht, sie euch aufnehmen in die ewigen Hütten. Wer sind jetzt hier die Sie? Was sind jetzt diejenigen, die in den Genuss einer Freigebigkeit und einer Hilfsbereitschaft punkto Mammon, punkto Geld gekommen sind, die elend waren, verschuldet, arm unter den Gläubigen, in Not. Und dann gab es Brüder oder Schwestern, die haben mit ihrem Vermögen dargereicht. Dem einen so, dem anderen so. Bitte schön. Auf dass sie euch aufnehmen, nicht nur in ihre Häuser, sondern in die ewigen äonischen Hütten. Ja, wo sind wir jetzt? Zum Beispiel im tausendjährigen Reich? Oder wir auf unserer Ebene vor dem Richterstuhl Christi? Vor dem Richterstuhl Christi, wir kommen gerade an die Einzelheiten dieser Zusammenhänge. Wir haben ja gehört, dies alles hörten aber auch die Pharisäer, welche silberliebend, geldliebend waren. Ja, da liegt die Sache. Da liegt die Sache. Gibt es auch Gläubige, die sind geldliebend? Das waren wir alle mal zuerst, nicht? Waren wir alle. Kommt nur der Fall an, wie wir jetzt stehen. Wie wir jetzt stehen. Zuerst, bevor wir diese macht euch Freunde, ihr, meine Jünger, mit dem Mammon der Ungerechtigkeit, das näher ansehen, jetzt die Situation. In welcher Weise dieser Haushalter sehr klug gehandelt hat, dass der Herr nicht anders kann, als ihn noch loben muss. 100 Bad Öl, sagt der Schuldner. Schreibe flugs 50 Bad Öl. So. In der Gegenwart des Herrn, was denkt jetzt der Schuldner? Also der Herr schweigt und er kann reduzieren seine Schuld um 50%. Was denkt der Schuldner? Großartig. Ne? Also ich habe gar nicht gewusst, dass der Verwalter so ein barmherziger Mann ist, nicht? Und so gut steht vor den Augen des Herrn. So. Der zweite kommt, 100 Körner Weizen, schreibe sofort 80, da reduziert er um 20%. Was denkt er? Wunderbar. Ich komme gerne wieder noch einmal. Ne? Ja. Also der Verwalter, großartig. Jetzt sind das offenbar bei diesem reichen Mann, ne? Menschen, ne? Nicht nur zwei Schuldner. Ne? Und alle behandelt er nun so. Also alle haben den Eindruck, so, Jetzt wird er der Verwaltung entlassen. Darf er sich jetzt bei dem ersten Melden mal guten Tag sagen? Wird er denn sofort... Ah, bitte, mein Herr, sofort. Kommen Sie herein. Und so weiter und so weiter. Also aufnehmen. Also ich will gerade das Stichwort sagen. Der Verwalter der Ungerechtigkeit vor Gott ist Satan. So, bitte schön. Das müssen wir noch sehen können und verstehen und fast in anbetungswürdige Haltung fallen, wenn wir aus der Schrift klar sehen können, ich darf das nur kurz skizzieren. Satan war das Erstlingsgeschöpf Gottes. Du warst der Reshit meiner Rede. Lesen wir an einer Stelle. Das heißt, Reshit heißt im Anfang. Hier das gleiche hebräische Wort. Du warst der Reshit, das heißt der Anfang meiner Wege in der Schöpfung. Dem gegenüber ist ein Weg Gottes, wie heißt der? Ich bin nicht der Anfang der Wege, sondern ich bin der Weg. Das ist der Sohn, der Echte. Und der Zweite, er ist der einzige, nicht erschaffene, sondern aus Gott gezeugte und geborene Sohn. Alle anderen sind ein Werk der Hände Gottes. Und das erste Werk der Hände Gottes war Satan. Aber nicht als Satan geschaffen, bitteschön, sondern an dem Tage, da du geschaffen worden bist, habe ich dich geschaffen als schirmenden, gesalbten Cherub. So. Wo sind Cherubim aufgestellt? Im Vorhof? Im Heiligtum? Im Allerheiligsten. Du hast die Vollendung versiegelt. So beginnt es. Der König von Tyrus, ein Mensch, bitte, weißt wie wir, nimmt Gott als Modell, stellt diesen König von Tyrus vor unsere Augen hin, einen Menschen. Pflegt das Gott auch sonst zu tun? Ist Josef ein Mensch gewesen? Ist ein Vorbild für Christus? Ist David als ein Mann nach dem Herzen Gottes ein Vorbild auf Christus? Das ist eine Ehre, ein Sohn Davids zu sein. Und so weiter und so weiter. Der König von Tyrus. An dem Tage, da du geschaffen wurdest, wurde denn der König von Tyrus geschaffen? Der Geist meint das Wesen. Und weil wir das nicht sehen können, stellt der Geist Gottes ein Modell vor unsere Augen. Du warst geschaffen als ein schirmender, gesalbter Kerl. Und ich hatte dich dazu gemacht, an dem Tage, da du geschaffen worden bist. Du warst vollkommen an Schönheit, von Weisheit, immer an den Tagen, da du geschaffen worden bist. Da werden Dinge ausgesprochen, du warst in Eden, dem Garten Gottes. Und alle Bäume in Eden, dem Garten Gottes, huldigten dir und so weiter, bis dein Herz sich erhob um deiner Schönheit und Weisheit willen. Und du sündigtest und kamst zu Fall. Und ich entweihte dich aus deinen Heiligtümern, jetzt nach dem Fall schon, du schirmender, gesalbter Kerl, Gott nennt ihn immer noch so, auch nach dem Fall, und nennt ihn bis heute, er ist der Gott und Fürst dieses bösen Zeitalters. Also die kurze Situation. Und er sprach, reduziert, beliebig, und jetzt nicht gebe ich die Antwort, sondern wir lesen, was die Schrift bezeugt, in den Zusammenhängen, nämlich... Vielleicht zuerst, ja, Lukas 3, Vers 13. Eine Antwort des Täufers an die Kriegsmächte. Er aber sprach zu ihnen, fordert nicht mehr, als euch bestimmt ist, übervorteile niemand. Das war die Frage der Zöllner. Ja. Übervorteilet niemand. Einfache Aussage. Und jetzt kommt ein gewaltiges Wort in Hosea 12, Vers 8. Kleiner Prophet, der Erste. Hosea 12, Vers 8. Achtung, wir haben gestern von einem wunderbaren Kaufmann gehört, nicht Gott. Jetzt kommt das Gegenstück. Hosea 12, Vers 8. Ein Kaufmann ist er, wer? Vers 3. Auch mit Juda hat Jehova einen Rechtsstreit und er wird Jakob heimsuchen nach seinen Wegen. So. Also Juda und Jakob stehen vor uns. Und da heißt es in Vers 8, ein Kaufmann ist er. Stimmt das bei Juda? In seiner Hand ist eine Waage des Betrugs. Jetzt kommt die Hauptsache. Er liebt zu übervorteilen. Von wem ist ein Mensch inspiriert, wenn er zu übervorteilen liebt? Brauchen wir gar keine Antwort zu geben. Wir lesen einfach, Vers 11. Aha. Vers 10. Wem ihr aber etwas vergebet, dem vergebe auch ich. Denn auch ich, was ich vergeben, wenn ich etwas vergeben habe, habe ich um euretwillen vergeben in der Person Christi. Auf dass wir nicht vom Satan übervorteilt werden. Denn seine Gedanken sind uns nicht unbekannt. Wer liebt also an erster Stelle zu übervorteilen? Satan. Da darf man jetzt Juden mit Satan in Verbindung bringen. Wie war es denn mit Judas? Hatte der Satan in sein Herz gegeben. Wie war es mit dem Stammvater Juda? Brüder, da kamen gerade die Händler daher. Können wir noch ein Geschäft machen? Hm? Und Josef verkaufen. Nicht irgendwie sonst umbringen. Juda. Wir haben Abraham zum Vater. Wir sind nicht unehelich geboren. Juden, dem Herr Jesus gegenüber. Was sagt er? Ihr seid von eurem Vater, dem Teufel, inspiriert. Das war eine harte Rede, nicht? Hat er so gesagt? Jawohl. Ein Kaufmann ist er, in seiner Hand ist eine Waage des Betrugs, er liebt zu übervorteilen. Jetzt zurück zu unserem Gleichnis. Wie konnte der einfach reduzieren? Der hat alle Schuldner, die Schuldner betrogen, übervorteilt. Der Erste war dem Herrn gar nicht 100 schuldig, sondern 50. Deshalb konnte der Herr nicht reklamieren. Der Herr wusste ja, wie viel jeder. Da war alles klar. Der Zweite schuldete auch nicht 100, sondern nur 80. Der wusste genau, der schuldet dem Herrn so viel, der so viel, aber offenbar hat er aufgerundet alle 100. Ich dachte doch, keiner das merken. Nicht? Das war für ihn dann sehr einfach und jetzt die Richtigstellung ist auch sehr einfach. Also liebe Geschwister, dass ich so schlau bin hier. Nicht? Ja, also das ist nur wo ersichtlich oder erhältlich so etwas. Nicht? Na, also sonst bin ich dumm. Nicht? Ich lasse mich gern übervorteilen. Ja, wirklich. Also ihr versteht es, wenn ich sage, dass ich so etwas, da etwas Einsicht haben kann. In solche unheimlichen, raffinierten Manipulationen. Der hat übervorteilt, und zwar wen? Arme Schuldner. Das begreifen wir. Wenn der denen alles erlässt, reduziert auf grad 50% und so weiter, und es wird der Verwaltung enthoben, dann kann er überall schönen guten Tag sagen, also das ist der gewünschte, geehrte Mann, nicht? Also Graben braucht er nicht, nicht? Und Bettel braucht er auch nicht, nicht? Also er ist überall der willkommene Mann. Bitte, so sieht's aus unserem ganzen Erdenrund. Ist Satan willkommen in jedem Haus? Er versteht von Fall zu Fall, nicht? Sich so zu präsentieren und zu inspirieren und Einflüsse zu geben. Ja, so schlimm ist nicht mit mir meine Sünde, nicht? Also wir sind allzumal Sünder und so weiter. Ist gar nicht so schlimm, nicht wahr? Und so weiter. Das gibt ja direkt Synagogen Satans in den USA, nicht? Also unheimlich. Nicht? So. Also, nur eine Tatsache. Schrecklich. Am ganzen Erdenrund ist er, ob Sie es wissen oder nicht wissen, ne? Ja. Zu Hause und disponiert. Ist der willkommene Gast? Bitte. Bitte. Er ist der Gott und Fürst dieses Zeitalters. Ja. Also erschrecken wir, ja, nie mehr, wenn jetzt die Macht dieser der Finsternis und Satans jetzt die letzte Ausreife in unseren Jahren erhält. So. Und jetzt, der Herr lobt ihn, nicht wegen der Überforderung oder seiner bösen Haltung und seinen Taten, sondern er lobt den ungerechten Verwalter der Ungerechtigkeit, weil er sehr klug, mit besonnenen Überlegungen gehandelt hat. Und zwar die Söhne dieser Welt. Ja, das sind jetzt nicht. Was, ihr seid Söhne Abrahams? Ihr seid von eurem Vater, dem Teufel, inspiriert. Bitte. Und jetzt wendet sich der Herr an die Seinen. Jetzt kommt es an uns. Und ich sage euch, machet euch Freunde mit dem Mammon der Ungerechtigkeit, auf dass, wenn er zu Ende geht, der Mammon der Ungerechtigkeit, sie euch aufnehmen in die ewigen Hütten. So. Jetzt schlagen wir wieder ein Wort auf. Liebe Geschwister, ihr merkt, es kommt mir darauf an, dass ich nicht meine Weisheit irgendwie da präsentieren möchte. Nein, also das ist gern meine Dummheit. Die besteht darin, dass ich allem glauben kann, was geschrieben steht. Nicht? So. Wir schlagen jetzt ein Wort des Apostels Paulus auf. Also Jesus hat gesagt, auch ich sage euch, macht euch Freunde mit dem Mammon der Ungerechtigkeit. Ja. Das hat nämlich für euch, wenn ihr das tut, ne? Nicht nur in diesem Leben einen Vorteil, sondern wo? Ja. In der Herrlichkeit beim Herrn. Ewige Hütten, neues tausendjähriges Reich. Das sind ewige Hütten. Aber was haben wir gesagt, Paulus? An Timotheus, und zwar, da, ich finde es gerade, Timotheus. Und Timotheus 6. Von Vers 17 an. Wir haben die Söhne dieses Zeitalters, haben wir da im Geist gehört. Wir sind klüger. So. Da schreibt Paulus, dem Timotheus, den Reichen in dem gegenwärtigen Zeitlauf, jetzt müssten wir wieder lesen, in der gegenwärtigen Ewigkeit, wieder. Den Reichen in dem gegenwärtigen Zeitlauf gebiete. Was sind da für Reiche gemeint in der Welt? Was sind da für Reiche gemeint? Unter uns. Ja, unter den Gliedern des Leibes des Christus. Ja, da darf ich gerade einen Moment noch stillstehen und sagen, prächtiger, klarer Unterschied Nur in einer Hinsicht, punkto Mammon, punkto Geld, punkto Vermögen, punkto Reichtum, zwischen dem Evangelium des Reiches für Israel und dem Evangelium der Gnade für uns. Wer von euch hat noch einen zweiten Rock im Schrank? Ihr Heuchler. Wollt ihr fromm sein? Der Herr Jesus hat gesagt, wer zwei Röcke hat, gebe dem, der keinen hat. Nicht wahr? Aber warum habt ihr noch sieben Röcke im Schrank?
Wenn es nur lang ist.
Wer von uns ging hin und hat alles verkauft, was er hatte? Und hat seinen Armen gegeben, sodass er gar nichts mehr hatte. Wer? Auch keiner. Dazu, da gehen wir. Na bitte, steht so geschrieben.
Ja.
Jawohl. Da habt ihr ja alles ein schlechtes Gewissen, wenn ihr meint, das Geld für euch. Ne? So. Und jetzt kommt der klare Unterschied. Unser Gott ist ganz sachlich. Alles natürlich. In Ordnung. Selbstverständlich. Wenn ein ganzes Volk so handelt, dann ist allen geholfen, nicht? Doch. Aber wenn Einzelfischerei, wie bei uns, aus allen Nationen etliche Einzelne herausgefischt werden, wenn die hingehen, alles verkaufen und den Armen geben, dann werden ja die selber wieder bedürftig, was man ihnen hat. Dann müssen sie betteln gehen, nicht? So, bei uns. Also, jetzt können wir verstehen. Den reichen Gläubigen, in dem gegenwärtigen Zeitlauf, also nicht damals, oder im tausendjährigen Reich, ne? In dem gegenwärtigen Zeitlauf gebiete, nicht hochmütig zu sein, erste Gefahr bei Reisen, noch auf die Ungewissheit des Reichtums Hoffnung zu setzen, aha, weiter, sondern auf Gott, der uns alles reichlich darreicht zum Genuss, weiter, Gutes zu tun. Na, in welcher Hinsicht? Den Reichen. Wie sollen die Gutes tun? Ja, weil sie reich sind. Ne? Mammon, das steht vor uns. Gutes zu tun, reich zu sein in guten Werken, freigebig, guck mal daher, freigebig, mitteilsam, so. Ja, sieh mal ernst. Sich mal ernst. Mitteilsam, Gutes tun, reich zu sein, guten Werken, freigebig zu sein, mitteilsam. Und jetzt? Indem sie sich selbst durch diese Dinge, durch die Freigebigkeit, durch die Verachtung des Mammon, des Reichtums, allein auf Gott Hoffnung setzen. Indem sie sich selbst eine gute Grundlage für ihre Zukunft auf der Erde sammeln. Also wer immer zusammenrafft, als Gläubiger, dem kann ich schon sagen, wehe dir, es kommen noch Jahre oder wenn es nur Monate oder Tage sind. Ganz sicher. Wer aber ausstreut, sich an diese Empfehlung hält, der hat für sein letztes Alter und wenn er 100 Jahre alt würde, ist wunderbar gesorgt. Ja, ich bin an den 80 heran und wenn ich so spreche, dann darf ich so sprechen. Wunderbar gesorgt. Über Bitten und Verstehen weit hinaus, aber noch nicht genug. Indem sie sich selbst eine gute Grundlage für die Zukunft sammeln, auf dass sie das wirkliche Leben ergreifen mögen. Was haben wir gelernt? Unter die Dornen gesät. Und die Sorgen dieses Zeitalters und der Betrug des Reichtums ersticken das Wort. Also weg mit. Ne? Paulus schreibt, aber doch nicht so, dass ihr selber wieder bedürftig würdet. Ne? Ganz sachlich, sehen wir. Haben wir jetzt ein gutes Gewissen? Können wir uns nur noch überlegen, ob wir spärlich streuen, säen oder reich. Ne? Ob wir ganz sicher sein wollen für unser Alter, dann wissen wir, was wir zu tun haben. Ne? Oder ob wir lieber unsicher sind, ganz sicher, ne? Ganz sicher unsicher sind. Stimmt das mit den Worten jetzt überein? Macht euch Freunde mit dieser unheimlichen Macht. Das, und Heil hat schon richtig gesagt, Sex und Mammon sind die beiden Griffe der Klauen Satans, in denen er die ganze Schöpfung hat, die ganze Welt. So. Und wenn ich jetzt Punkt und Mammon sage, weg mit, also so, so ausstrahlen, reichlich sehen, ne? Ja. Dann hat unser Herr so Freude an dem da. Und dem Satan, der kann das nicht ertragen, ne? Dass ein gläubiger Mensch freigebig ist, dass ein gläubiger Mensch Silber und Gold und die Dinge des Mammon-Begriffes verachtet, für nichts achtet. Bitte, das ist die richtige Art. Für nichts achtet. Zurück zum Gleichnis. Ja, wir merken, wir können jetzt so langsam ans Ende kommen und sehen. Jetzt, wie sieht das in der Praxis aus? Das tausendjährige Reich wird eröffnet. Christus ist auf dem Thron, die 12 Jünger auf 12 Thronen richten die 12 Stämme Israels und alles, was Söhne Israels sind, die herrschen über die Nationen, die nun die 1000 Jahre unter diesem Gottesreden verbringen dürfen. Jetzt die Eröffnung. Es ruft Gott, er ruft Christus zuerst die herbei, die in seinem Herzen am nächsten sind. Das sind die ehemaligen Ärmsten und Schwestern. So, da staunen alle. Ne? Dann sagt er zu ihnen, ich konstruiere jetzt bitte. Aber ihr könnt sicher sein, es geht noch viel genauer und noch wunderbarer. Her und zu, meine Lieben, bitte, schaut euch jetzt um unter allen Söhnen Israels, alle Nationen, die hier versammelt sind. Wenn ihr irgendjemand entdecken solltet, der euch, als ihr damals so arm und hilflos wart, euch finanziell geholfen hat, dann rufet den herzu. Und der wird durch euch hohe Ehre empfangen in meinem Reich. Auf dass sie euch aufnehmen in die ewigen Hütten. Und wie sieht's aus vor dem Richterstuhl Christi? Auf unserer Ebene genau gleich. Dann ruft er die Elendesten, ne? Was lesen wir denn? Gerade die Glieder, die in unseren Augen die Schwachen, die Schwächeren zu sein scheinen, gerade die sind nötig. Ne? Und was ist mit den Unehrbaren, auf die wir so runtergeblickt haben? Die umgeben wir mit umso größerer Ehrbarkeit, das macht Gott. Ne? So. Also wieder die Elendesten ruft er herzu, so. Er sagt, bitte seht euch um. Wenn ihr jemand entdeckt, der euch in eurer Not da unten, als ihr verachtet wart und verarmt wart und Schuldner geworden sind, euch so geholfen hat, bitte. So, kommen die. Dürft ihr bestimmen, welche Herrlichkeit, welche Ehre, welche Stellung an meinem Leib ihr einnehmen wollt. Ewige Hütten in Israel nach dem Evangelium des Reiches und hier die Herrlichkeit. Von Herrlichkeit und Herrlichkeit unterscheidet sich in der Auferstehung der Einzelne vom anderen, aber von Gott aus in einer solchen wunderbaren Weise, dass alle, die noch der Beschämung bedürfen am Richterstuhl Christi, so gründlich beschämt werden durch die Güte und Barmherzigkeit und die Gnade des Herrn, dass allen so geholfen ist, dass keiner den anderen mehr beneidet oder das etwas. Ja. Halleluja. Hat sich noch etwas auf mein Herz gelegt hier, das ich euch nicht vorenthalten darf. Einen Augenblick. Es lohnt sich, liebe Geschwister. Da ist eine Aussage in Jesaja 22. Also das wäre, also das hätte gerade noch gefehlt. Das, dann hätte uns der Feind auch hier übervorteilt, wenn wir das jetzt nicht mehr erwähnen würden. Ganz kurz. Jesaja 22. Ihr werdet gleich bei den ersten Worten merken, aha. Das hat sie dann noch gefehlt. Ja. Nämlich Jesaja 22, Vers 15. So sprach der Herr Jehova der Heerscharen, auf geht zu diesem Verwalter, da, zu Schebner, der über das Haus ist. Ist das ein Hausverwalter? Hm. Was hast du hier und wen hast du hier, dass du hier ein Grab aushaust? Du, der sein Grab aushaut auf der Höhe, sich eine Wohnung im Felsen gräbt, siehe, Jehova wird dich weit hinwegschleudern mit Manneswurf, und er wird dich zusammenwickeln zu einem Knäuel, wird dich fest zusammenrollen wie einen Ball und wegschleudern in ein geräumiges Land. Dort sollst du sterben und dort sollen deine Prachtwagen kommen. Du Schande des Hauses deines Herrn. Was ist das denn für ein Verwalter? Da haben wir das Modell im Alten Testament. Was geschieht weiter? Und ich werde dich von deinem Posten hinwegstoßen. Verwaltung enthoben. Und von deinem Standorte wird er dich herunterreißen. Und es wird geschehen, an jenem Tage werde ich meinen Knecht Eliakim rufen, den Sohn Hilkias, und ich werde ihn mit deinem Leibrock bekleiden und ihm deinen Gürtel fest umbinden und werde deine Herrschaft in seine Hand legen. Merken wir etwas, wer da auf erscheint? Und er wird den Bewohnern von Jerusalem und dem Hause Juda zum Vater sein und ich werde den Schlüssel des Hauses Davids auf seine Schultern legen. Aha. Sehen wir? Übergang der Verwaltung vom Hausverwalter der Ungerechtigkeit zum Hausverwalter der Gerechtigkeit und dem Getreuen. Und was dann noch weiterkommt, ja, der Pflock, da erscheint noch das Kreuz und alle, die daran hängen, die kleinen Gefäße und alles geht zugrunde, muss sterben, damit durch Auferstehung eine neue, das steht alles da. Ja. Also, ihr habt ja schon vor Grundlegung der Welt verziehen, dass ich noch verzogen habe.
Die zentrale Offenbarung, in dem Jesus unter allen Bäumen einen Baum auswählt, den Feigenbaum, um den Jüngern die letzte Antwort zu geben auf ihre Frage, Herr, welches ist das Zeichen des Endes dieses Zeitalters, erstens, und welches ist das Zeichen deiner Wiederkunft am Ende dieses Zeitalters? Also das eine war ihnen offenbar schon vom Herrn mitgeteilt, kundgemacht worden, dass er erst wann wiederkommen werde? Am Ende dieses Zeitalters. Er hat ihnen allerdings nicht sagen dürfen, dass das nur 2 Tage gehen werde, nicht? 2 Gottestage, 2000 Jahre. So schlagen wir zuerst auf Matthäus 21, Vers 19. Vers 18. Des Morgens früh aber, als er in die Stadt zurückkehrte, hungerte ihn, und als er einen Feigenbaum, warum habe ich betont, einen Feigenbaum, weil das im griechischen Text vorhanden ist, das sagt uns, es handelt sich jetzt nicht um Feigenbaum überhaupt, sondern es handelt sich um einen ganz einzigen Feigenbaum. Und was darunter zu verstehen ist und was da an Gottes Offenbarung drin liegt, dürfen wir in dieser Morgenstunde kennenlernen. Und als er einen Feigenbaum an dem Wege sah, ging er auf ihn zu und fand nichts an ihm als nur Blätter. Und er spricht zu ihm, spricht er den Feigenbaum an, eigenartig,
nimmermehr komme Frucht von dir, und jetzt übersetzt in Ewigkeit. Direkt irreführend maximal. Das haben wir ja gestern gelernt, immer wieder. Die gegenwärtige Ewigkeit und die vergangene Ewigkeit hätten wir dann schreiben müssen, nicht? Und die zukünftige Ewigkeit, nicht? Der Abschluss der Ewigkeit und der Anfang der Ewigkeit und die Zeiten vor der Ewigkeit. Nicht? Eigenartig. Nicht? Ich muss direkt sagen, da hat Gott dem Feind genehmigt, solche, in den Übersetzungen, solche Irrtümer hineinzusäen. Ja. Oder solchen Sauerteig da mittendrin, ja, was die Übersetzungen betrifft, oder? Hinein zu manövrieren, zu verbergen. Nicht? Wie heißt es im Griechischen wieder? Nimmermehr komme Frucht von dir für diesen Äon. So. Für dieses Zeitalter. So. Klar. Liebe Geschwister, nur schnell, was die Tatsache der Versöhnung des Alls betrifft, ne, liegt die Tragik der Verkennung göttlicher Gedanken, der Liebe und der Barmherzigkeit und wie die Dinge nun alle im Herzen Gottes vorhanden sind, haben in dieser Frage, die für uns keine Frage ist, sondern eine Tatsache, Gott war in Christo und versöhnte das All mit sich selbst. Und was nun die gegenteiligen Meinungen betrifft, beruhen die auf diesen falschen Übersetzungen. Und ich staune, wie Theologen und Prediger, die ja, vielleicht eben etwas Griechisch können und Hebräisch, aber sich da gar nichts sagen lassen. Bei so festgefahren nichts sagen lassen. Da liegt der Hauptgrund des Irrtums, dass man kämpft, Sturm läuft gegen das Herz Gottes. Das ist die Sache nämlich. So. Und er spricht zu ihm, nimmermehr komme Frucht von dir für dieses Zeitalter. Und alsbald sofort verdorrte der Feigenbaum. Und als die Jünger es sahen, verwunderten sie sich und sprachen, wie schnell ist der Feigenbaum verdorrt? Jesus aber antwortete und sprach zu ihnen, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr Glauben habt und nicht zweifelt, so werdet ihr nicht allein das mit dem Feigenbaum Geschehene tun, sondern wenn ihr auch zu diesem Berge, nämlich Zion ist gemeint, sagen werdet, werde aufgehoben und ins Meer geworfen, dann würde es geschehen. Aha. Zion, Zentrale Israels, nicht? Wurde das aufgehoben und ins Meer der Nation geworfen. Zweimal haben wir hier die feine, hoffnungsgeladene Aussage, wenn ihr Glauben hättet, wenn ihr Vertrauen hättet, dann würdet ihr von ganzem Herzen einig gehen damit, dass jetzt dieser Feigenbaum verdorrt. Wir werden sehen, was der bedeutet. Und dieser Feigenbaum und Zion, Israel, aufgehoben, emporgehoben und ins Meer der Nationen geworfen. Von Gott eine Sache des Vertrauens, des Glaubens, der Hoffnung und der Liebe. So. Wir haben gehört, alle Gerichte Gottes sind geheiligt durch die Liebe Gottes. Alle Gerichte Gottes werden getragen durch die Liebe Gottes und die Liebe Gottes ist größer als alle Gerichte Gottes. Die Liebe hört nie auf und die Gerichte Gottes, wenn sie ihr Ziel zum Guten erreicht haben, sind vorübergegangen, sind Wege, die dem Ziel der Herrlichkeit zugewiesen sind. Matthäus 21 war das, von 19 bis 21. Alsbald verdorrt. Was heißt das praktisch? Das Holz wird starr und die Blätter fallen ab. steht ein nackter Feigenbaum. Kein Feigenbaum mehr, so verdorrtes Holz. Steht jetzt da. Markus 11. Markus 11, Vers 13, 12. Und des folgenden Tages, als sie von Bethanien weggegangen waren, hungerte ihn. Und als er von Ferne einen Feigenbaum sah, der Blätter hatte, ging er hin, ob er vielleicht etwas an ihm fände. Und als er zu ihm kam, fand er nichts als nur Blätter. Denn es war nicht die Zeit der Feigen. Und er hob an und sprach zu ihm, nimmermehr esse jemand Frucht von dir in Ewigkeit mehr. Für dieser, während diesem Zeitalter. Bitte, wenn irgend ein Gotteskind das zum ersten Mal liest, ja bitte, dann heißt er das also, Israel ist ein für allemal, ne? Erledigt, nicht? Hat absolut nie und nimmer mehr Hoffnung, dass es irgendwie von Gott begnadet werden kann. Es ist ganz gut, dass wir an solchen Stellen uns orientieren können, ja, so, wie die Wahrheit Gottes bestellt ist, aussieht. Denn es war nicht die Zeit der Feigen, ja. Hat der Herr Jesus denn gar nicht gewusst? Kennt er den Feigenbaum und die Natur des Feigenbaums nicht? Wie kann er Feigen erwarten, wenn es nicht die Zeit der Feigen ist? Doch, doch. Kennt er den Feigenbaum? Naja, von der letzten Wurzelfaser bis zum letzten Blättchen oben. Ganz genau. Wenn ein Feigenbaum gesund ist, und er ist im vollen Blätterschmuck im Frühjahr vorhanden, dann hat er Frühfeigen. Dann hat er Frühfeigen. Und die Zeit der Feigen und Feigenernte ist erst 2 Monate später ungefähr. Ich sage das gerade. Ja, nehmen wir, schlagen wir gerade die entsprechende Stelle auf. Micha 7, Vers 1 bis 2. Ein kleiner Prophet in der Mitte, der 12. Micha 7, Vers 1 und 2. Wehe mir, denn mir ist es wie bei der Obstlese, wie bei der Nachlese der Weinernte. Nämlich keine Traube zu essen, keine Frühfeige, die meine Seele begehrt. Wer spricht das? Gott. Aha. Keine Frühfeige, die meine Seele begehrt. Das Verständnis wird jetzt dann wachsen und aufleuchten. Irgendwie.